Wahrscheinlich fühlst du dich innerlich zerrissen, überwältigt von Gefühlen wie Ohnmacht oder großer Traurigkeit und hast vielleicht Gedanken wie, ich sollte jetzt für die Familie stark sein, das darf mich nicht komplett aus der Bahn werfen, warum ist das ausgerechnet uns passiert?
Wir haben in den letzten Jahren viele Paare begleitet, die genau vor dieser Herausforderung standen, nämlich den Umgang mit dem Thema Fehlgeburt. Man weiß ja manchmal nicht bis ins letzte Detail, warum das passiert ist. Dann fängt man an, bei sich zu suchen. Und so erzählte die Frau damals, bin alles durchgegangen. Aber ich habe mich an alles gehalten, Ina, wirklich. Ich habe das und das und das gemacht. Und eigentlich ging es mir auch gut. Und es war so plötzlich. Und dann steht schon das Gefühl von Schuld. Auch wenn der Mann, das muss man ganz klar sagen, das Gefühl gar nicht angesprochen oder ausgelöst hat.
In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du nach einer Fehlgeburt emotionalen Halt findest und wie du den akuten Schmerz, die Trauer, vielleicht auch Schuldgefühle oder auch die Leere besser einordnest. Wahrscheinlich fühlst du dich innerlich zerrissen, überwältigt von Gefühlen wie Ohnmacht oder großer Traurigkeit und hast vielleicht Gedanken wie, ich sollte jetzt für die Familie stark sein, das darf mich nicht komplett aus der Bahn werfen, warum ist das ausgerechnet uns passiert?
Wir haben in den letzten Jahren viele Paare begleitet, die genau vor dieser Herausforderung standen. Nämlich den Umgang mit dem Thema Fehlgeburt. Viele erleben natürlich diese Gefühle wie starke Trauer oder Missverständnis unterschiedlich und suchen dann nach Halt im Alltag und fragen sich, wie sie diese Verletzungen über die Jahre mit sich oder anderen verarbeiten können.
Du bist im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung. Ja, wenn Paare zu uns kommen, dann relativ selten mit dem Fokus darauf, eine Fehlgeburt gemeinsam zu verarbeiten. Das ist meistens ein Bestandteil im Prozess. Wenn wir die Zeitlinie durchgehen und schauen, was hat was im Fundament ausgelöst, dann liegt da manchmal auf der Zeitlinie auch eine Fehlgeburt und manchmal ist die ganz gut zusammen verarbeitet. Man ist dadurch stark geworden, es hat einen zusammengeschweißt, dass das passiert ist. Andere wiederum erleben das als trennend, also distanzierend, sind nicht gut als Paar zurechtgekommen damit. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass dann die Frau das auch gar nicht recht für sich verarbeiten konnte, weil das nicht so richtig Raum bekommen hat. Und dann gehen wir da natürlich tiefer rein in dieses Thema, um das nachzuverarbeiten, dass die Frau sich davon lösen kann, wieder ausgeglichen kraftvoll wird und dass auch das Paar einen anderen Blickwinkel auf die Situation bekommt und das nochmal im Rahmen der Paartherapie als Paar verarbeitet.
Bei Trauer ist es halt immer schwierig, weil wir haben auf der einen Seite, kann man sagen, es ist ja gut, dass man im Leben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit dem Thema Trauer hat, aber man spricht ja auch nicht vorher drüber, wie würden wir uns als Paar verhalten, wenn wir ein Trauerfall hätten in der engsten Kernfamilie, weil es ist natürlich ein Gedanke, der auch grausam ist und der ja auch, allein der Gedanke kann ja schon tiefe Traurigkeit auslösen. Und bei Trauer ist es, wie du sagst, entweder vereint das ein Paar eher, also dass man sagt, oh, diese Trauer war so schlimm, das können ja auch manchmal sein, die Eltern, wenn die sterben, das ist häufig ja vielen Menschen so der erste Trauerfall, den sie so ganz bewusst miterleben. Oder es kann halt auch ein Paar auseinandertreiben, dass man sagt, ja, wir sind in dem Punkt einfach unterschiedlich abgebogen in unserer Trauer. Ich habe mich eher zurückgezogen, ich hätte Gespräche gebraucht, ich hätte Umarmung gebraucht und der Partner ist, und so hatte ich das auch schon öfters erlebt, nach 2 Tagen wieder zur Arbeit gegangen und hat gesagt, ja, wir waren jetzt da 2 Tage zu Hause. Ich habe keinen Werkzeugkoffer gehabt, was ich tun kann, um dir zu helfen. Und es muss ja auch irgendwie weitergehen. Und ich war selber so überfordert und war auch ehrlich gesagt ein bisschen glücklich, dann wieder losgehen zu können und wieder für uns irgendwie was zu tun, weil ich arbeite. Und dann zieht sich so ein Gefühl von Traurigkeit halt sehr in die Länge und wird so eine chronische Trauer, die das natürlich in der Verbindung sehr schwer macht untereinander, wenn man an unterschiedlichen Punkten steht. Der eine ist doch auf der Suche innerlich nach einem Platz für das verstorbene Kind und sagt, ich kann das gar nicht bei mir einordnen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und die andere Person sagt, ja, vielleicht auch rational denkender, das war alles traurig, das ist alles traurig, aber es ist jetzt passiert und wir haben vielleicht ja noch ein weiteres Kind, es muss jetzt ja auch irgendwie weitergehen.
Ja, würdest du sagen, das hängt ganz unmittelbar mit dem unterschiedlichen Erleben zusammen? Also wenn ich mich jetzt an die Phase mit deiner Schwangerschaft und auf unseren Sohn hinaus vorbereitend zurückdenke, dann habe ich ja die ersten Wochen und Monate eigentlich bei mir läuft alles recht normal weiter.
Ja.
Also ich kann das an dir beobachten, du kannst mir von vielem erzählen, aber für mich ändert sich eigentlich erstmal nichts, also weder im Hormonzustand noch körperlich und so weiter. Das heißt, ich sehe es eigentlich nur bei dir, was so passiert. So, das heißt, du fühlst Veränderung, ich nicht. Das heißt, dann wirst du ja wahrscheinlich, dann wird die Frau ja wahrscheinlich auch schon eine ganz andere Bindung schon da haben. Ne? Für die Frau ist das Projekt schon so richtig gestartet.
Genau.
Für den Mann noch nicht so ganz, ne? Zumindest nicht spürbar.
Genau, für dich treten ja oder sind damals keine Konsequenzen eingetreten. Ne? Bei einer Frau fängt das ja an, ne? Sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, die Ernährung wird umgestellt, es werden bestimmte Lebensmittel nicht gegessen. Ne? Man darf nicht mehr so viel tragen, je nach Job ändert sich manchmal auch schon was mit der Arbeitsstelle, dass man ins Beschäftigungsverbot geht oder nicht. Und es kommt vor allem ganz viel Arzttermine hinzu, Blut abnehmen. Also man ist vor allem so einer anderen Blase ab einem bestimmten Moment.
Ist Schamgefühl da auch noch was eine Rolle spielt? Weil wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt recht früh kommunizieren, ich bin schwanger, weil dann ich ins Beschäftigungsverbot gehe. Mhm. Das heißt, alle Kollegen wissen das.
Ja.
Und jetzt komme ich plötzlich früher zurück.
Absolut. Das berichten auch einige im Coaching, dass sie sagen, ja, ich wurde da ein bisschen auch zu gezwungen, das so früh zu kommunizieren. Manchmal muss man auch sagen, kommunizieren das Menschen einfach ja auch aus einem Stolz heraus. Dass sie sagen, oh, ich freue mich drüber, gerade wenn das so lange gewünscht war. Und dann erzählt man das Freunden, Familie. Und Freunde, Familie ist ja vielleicht noch natürlich was anderes, wenn es denn zu einer Fehlgeburt kommt, aber dann auch bei der Arbeit. Weil das positive Gefühl, was man bei vielen Menschen damit auslöst, so löst man ja auch bei anderen Menschen damit wieder Triggerpunkte aus. Wir wissen ja, dass Fehlgeburt ein Thema ist, was deutlich, deutlich häufiger auftritt, als man es so weiß oder im Gefühl hat, weil da nicht so oft drüber gesprochen wird. Und auch da ist es so, dass wir natürlich dann auf Menschen treffen, wenn es sozusagen zu diesem Schicksalsschlag kommt, die das vielleicht auch erlebt haben, die sich ganz doll angetriggert fühlen. Also ich erinnere mich bei der Schwangerschaft, da gab es auch 1-2 Personen, die eher vorsichtig reagiert haben und gesagt haben, ich kann oder möchte oder ist nicht böse gemeint, aber mich irgendwie da nicht freuen, weil bei mir war das am Anfang anders. Und das war irgendwie eine ganz komische Stimmung, weil man dann natürlich in dem Moment denkt so, ja, es tut mir leid, vor allem habe ich dich da jetzt angetriggert mit meiner positiven Nachricht und irgendwie dämpft es ja auch die eigene positive Nachricht, muss man ja auch sagen in dem Moment, weil man vor einmal von der großen Freude in so eine Trauerphase reinkommt. Genau, und das ist, glaube ich, auch zwischen Mann und Frau, wie du sagst, einfach komplett anders. Das sind komplett andere Projektphasen am Anfang. Und auch die Konsequenz ist ja auch eine ganz andere, muss man ja auch sagen. Je nachdem, wann es zu der Fehlgeburt kommt, ist es ja auch für den Mann natürlich auch emotional total belastend, gar keine Frage. Aber rein körperlich gesehen hat das ja auch eine ganz andere Konsequenz.
Für die Frau dann, ne?
Ja.
Und wie ist das bei denen, die du jetzt begleitest? Ist da auch das Thema Selbstvertrauen etwas, was bei den Frauen dadurch angekratzt wird, wo man sagt, ich habe es nicht hinbekommen, ich bin gescheitert und sagt so, das macht was in meinem Selbstwertgefühl als Frau. Wird das mit aufgeführt als Verletzung oder als Konsequenz, die die Frauen gespürt haben?
Ich erinnere mich an ein Paar, da war das Thema Fehlgeburt auch auf der Zeitlinie ein großes Thema. Dadurch, dass man manchmal ja auch bei dem Thema keine Antwort bekommt. Also man weiß ja manchmal nicht bis ins letzte Detail, warum das passiert ist. Ist es natürlich für die Verarbeitung auch wirklich schwierig. Ja, dann fängt man an, bei sich zu suchen. Und so erzählte die Frau damals, bin alles durchgegangen. Aber ich habe mich an alles gehalten, Ina, wirklich. Ich habe das und das und das gemacht. Und eigentlich ging es mir auch gut. Und es war so plötzlich. Und dann steht schon das Gefühl von Schuld. Auch wenn der Mann, das muss man ganz klar sagen, das Gefühl gar nicht angesprochen oder ausgelöst hat. Gar nicht, ne? Aber und wiederum in unserem Bekanntenkreis hatte ich das auch einmal das Gespräch, dass eine Frau, die eine Fehlgeburt hatte, auch sagte, dass sie bei der zweiten Schwangerschaft nach der Fehlgeburt so extrem unsicher war und bei allen Dingen, die selbst gar nicht gebraucht wurden, also sie hat dann keinen Salat mehr gegessen, weil sie Angst hatte, der könnte nicht richtig abgewaschen sein im Restaurant und der Kreis ist so klein geworden, weil diese Angst so groß war. Und das macht ja auch wieder was in einer Partnerschaft, wenn man weiß, okay, der andere gibt sich irgendwie Mühe. Man muss ja letztendlich sagen, für eine Sache, die man nicht durch vielleicht ein Salatblatt beeinflussen kann, das ist ja alles fürs Gefühl ab einem gewissen Grad, ne? Und bei dem Paar im Coaching war es halt auch noch schwierig, dass die Frau sagte, dass die beiden sich das halt so sehr gewünscht haben und der Umgang danach so unterschiedlich war, weil der Mann auch erschrocken darüber war, wie schlecht es ihr ging und ihr sozusagen freigeben wollte, möchtest du, dass wir das nochmal probieren? Wenn nicht, ist auch okay. Und das hat bei ihr ein total ungutes Gefühl gemacht, weil sie gesagt hat so, ja, ist er jetzt rausgestiegen aus dem Projekt? Habe ich jetzt Schuld, dass es nicht geklappt hat? Also auch ganz schwierig dann. Und sie haben jahrelang darüber nicht gesprochen.
Ja, wir wollen jetzt in unserer Akutfolge mal über ein paar typische Tipps sprechen, die man online findet, und über unsere Sichtweise darauf, beziehungsweise was wir noch mit reingeben würden, wenn das Paare betrifft, die jetzt das in letzter Zeit erlebt haben und da noch in die Verarbeitung gehen wollen oder das noch nicht vollständig verarbeitet haben. Das kann man aber auch durchaus natürlich später machen, wenn man nochmal zurückblickt und merkt, boah, das Thema ist in mir echt nicht gut verarbeitet. Da haben wir uns damals nicht die Zeit für genommen, das hat nicht den Raum bekommen, da sollte man nochmal drauf schauen. Das Erste, was man findet, ist, redet offen über eure Gefühle. Das ist natürlich das, was wir auch empfehlen würden, ne? Systemgesetz 9, aussprechen, anerkennen, was ist. Nun geht es wieder um die Details eigentlich. Wie spricht man über seine Gefühle? Dazu muss man erstmal reingeben, was sind denn überhaupt Gefühle? Denn die meisten von uns sprechen ja über Schlussfolgerungen und glauben, das seien Gefühle. Ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Das ist kein Gefühl. Das ist eine Schlussfolgerung. Gefühle sind Basisgefühle in erster Stufe, Traurigkeit, Angst, Sorge, Leid, Schmerz, Wut, Ärger. Wenn es jetzt auf die negative Seite geht, das alles gibt es natürlich auch auf die positive Seite gerichtet, ne? Freude, Spaß, im Flow fühlen, Liebe und so weiter. Das sind echte Gefühle. Und wenn man das jetzt an seinen Partner transportieren möchte, der ja ein ganz anderes Gefühl dazu hat, weil beide sagen vielleicht, dass sie traurig sind, aber jetzt ist die Frage, wie kann man die Dimension der Traurigkeit auch gut darstellen oder Dimension von dem Schmerz, den man fühlt. Und da muss man sich ein bisschen vorstellen, als würde man zum Arzt gehen und dann spricht man über das, was der Körper macht, was da passiert. Ne? Also Druck im Bauch, zittrige Knie, schwitzige Hände, Hitze steigt auf, Kloß im Hals, Druck in der Brust, Luft schnürt sich zu. Was passiert im Körper, wenn diese Traurigkeit da ist? Und dadurch kann der andere das deutlich empathischer annehmen, was da wirklich vorliegt. Ganz besonders greifbar wird das bei Ängsten, wenn jemand eine Angst nicht hat, dann ist das irrational für einen. Wie kannst du Angst davor haben? Höhenangst. Wieso hast du Höhenangst? Also ich kann das Gefühl nicht nachempfinden, Höhenangst zu haben. Wenn mir aber jemand sagt, wenn ich jetzt am Hochhaus an der Kante stehe und runterschaue, bekomme ich zittrige Knie, schwitzige Hände, ich bekomme einen unfassbaren Druck im Bauch, ich kriege einen Kloß im Hals und mir schießen die Tränen in die Augen. Dann weiß ich, ah, okay, diese Gefühle kenne ich alle. Zwar nicht, wenn ich am Hochhausrand stehe, aber dann weiß ich, wie krass unangenehm das für dich ist. Jetzt weiß ich also, was Angst mit dir macht. Das sind also für mich keine irrationalen Dinge. Der Grund schon, Höhenangst, ne, man springt ja nicht runter. Also der Grund bleibt sozusagen irrational, aber das Gefühl kann ich auf einmal empathisch greifen und sagen, jetzt verstehe ich, wie du dich fühlst.
Und dann ist es wichtig, dass man sich auch wirklich die Zeit nimmt, darüber zu sprechen, also das nicht im Alltag nebenbei macht, sondern wirklich auch ein bisschen Distanz vielleicht mal zum Alltag sucht. Es ist kein Thema, was nur so Tür- und Angelgespräch ist, sondern auch, wo man sich vielleicht mal einen Tag Auszeit nimmt, mal irgendwo anders spazieren geht und hinfährt. Also, dass man bewusst auch sich einen geschützten Rahmen sucht, wo man zusammen drüber sprechen kann, wo man nicht unterbrochen wird durch ein anderes Kind. Oder das Gefühl, das können wir jetzt leider nicht weitersprechen, weil ich muss jetzt zur Arbeit, sondern es braucht auch einen Raum und einen Platz.
Dann helfen häufig kleine Rituale zum Abschied. Denn wenn man muss jetzt mal ein bisschen schauen, ab wann, aus unserer Sicht würde man sagen, ab dem Moment, wo der Schwangerschaftstest positiv ist, ist man Eltern geworden.
Unser Ausbilder sagt ja immer, ab der Zeugung.
Ab der Zeugung eigentlich sogar, ne?
Ist man Eltern, ja.
Ja, aber man weiß das ja quasi erst mit dem positiven Schwangerschaftstest. Das heißt, man hat einfach ja, und so kann auch vielleicht der Mann sich noch besser hineinfühlen, man hat gemeinsam ein Kind zu betrauern, was verstorben ist. Da braucht es dann häufig eben auch entsprechend die Abschiedsrituale, die einem dann darüber hinweg helfen können, ne? Ja, und zu guter Letzt findet man häufig natürlich, sich Unterstützung im Freundes- und Familienkreis zu holen. Na, das macht natürlich Sinn, wenn man dort echte Bezugspersonen hat, ne, wo man sich gut anvertrauen kann, wo man auch zusammen gut traurig sein kann, ne, wo auch das Gefühl ist, da wird man bestärkt, ne, da wird aber auch das Gefühl angenommen. Das heißt, das Gefühl darf da sein. Dann ist das genau das Richtige. Was eher nicht hilft, ist natürlich, wenn jemand da ist, der erstmal selber getriggert wird. Oder wenn jemand so ist, dass er sagt, Mensch, du musst nicht traurig sein, jetzt aber auch mal gut und so weiter. Also
ja, da gibt's ja auch ganz viele Glaubenssätze, die sehr verletzend sind, ne? So, naja, das war doch noch so früh. da war ja noch gar kein richtiges Kind.
Das ist gut gemeint, ne?
Das ja, ist,
das
genau.
Sind das sind so diese alten Versuche, ein Gefühl klein zu machen, zu verdrängen und zu sagen, das Gefühl braucht nicht so groß werden. Das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja gut gemeint. Aber die Wirkung ist meistens nicht gegeben.
Nein, das ist extrem verletzend. Gerade wenn jemand das gut meint und dann vielleicht noch einen so ein bisschen in den Arm nimmt und man selber merkt, das ist wie so ein Stich ins Herz. Das fühlt sich gerade gar nicht gut an, ne? Und man möchte das gar nicht annehmen.
Ja, du hast gerade so den tieferen Lösungsansatz schon angeteasert. Ne? Wenn man das wirklich nachhaltig verarbeiten möchte, dann braucht es, dass man sich Zeit nimmt. Also man braucht Zeit, um Schmerz, Trauer, Kummer wirklich zuzulassen, sich gemeinsam Zeit zur Verarbeitung zu nehmen. Und dieses Gemeinsam ist da so wichtig, denn Traurigkeit und Kummer so wie Schmerz verarbeiten wir am besten zu zweit, also in Unterstützung, wenn uns jemand in den Arm nimmt, uns begleitet. Weil so haben wir das als Babys, Kleinstkinder gelernt. Wenn wir da traurig waren, hat uns jemand in den Arm genommen und uns drüber hinweggeholfen. Entsprechend hilft uns das als Erwachsene auch. Wir haben nur irgendwann aufgehört damit. Irgendwo vielleicht so zwischen 8 und 12, spätestens bei der Pubertät, haben wir gesagt, so, wir sind groß, ne? Ich kann jetzt alleine traurig sein, oder ich bin gar nicht mehr traurig, so, ne?
Ja, und was ist halt auch wirklich ausmacht, ist dieses Gefühl von Verbindung. Und das ist ganz individuell, weil das hängt immer, finde ich, von jedem Paar ab, was sich gut anfühlt. Da gibt es nicht den einen Weg, wo man sagt, das müsst ihr machen und dann müsst ihr ein Bild aufstellen und das und das. Nein, das ist nicht das Richtige. Jedes Paar muss selber schauen. Und da habe ich auch schon ganz viel verschiedene Wege mitbekommen. Das eine Paar, erinnere ich mich, hat gesagt, sie hatte denn das Gefühl, das Kind konnte keinen Platz bisher bekommen. Und für die war es stimmig zu sagen, das, was wir von dem Kind haben, und es war ein Ultraschallbild, den geben wir einen Platz in unserem Zuhause. Wir stellen das auf, wir machen das auch präsent, dass der Mensch da war. Das fühlte sich für das Paar gut. Ein anderes Paar sagte, nee, das ist nicht das Richtige. Die haben so ein Ritual sich am Strand gemacht, dass die am Strand da was für sich gemacht haben, da zusammen traurig waren und danach, wie aus Respekt, trinken wir ein Getränk danach zusammen da und sind zusammen traurig. Und die wiederholen das jedes Jahr, dass sie immer wieder an diesen Strandabschnitt zurückkehren und sagen so, da ist unser Ort, das fühlt sich sicher an, da können wir dem Platz geben. Und danach kam auch noch ein Kind und das Kind kam dann auch immer mit zu diesem Strandabschnitt. Und ja, da gibt's so ganz viele individuelle Wege und da muss man mal reinhorchen, was sich gut anfühlt und was man ausprobieren möchte. Und man darf es auch nochmal ändern. Also sich den Druck nicht aufzubauen, zu sagen, wir fangen jetzt hier was an und es fühlt sich vielleicht doch nicht gut in 2, 3 Jahren. Und dann darf es sich auch wieder ändern.
Also statt stark im Außen zu sein und schnell abhaken zu wollen, was man ja verstehen kann, ne? Dass man irgendwie schnell aus dem Gefühl wieder raus möchte. Nur meistens funktioniert das nur oberflächlich, aber nicht in der Tiefe, ne?
Manchen Menschen hilft es auch, dass man zusammen drüber spricht. Und weil das macht bei vielen Paaren in der Situation auch immer eine Verletzung. Wie sprechen wir denn über unser zweites Kind? Also wie ist denn die Antwort, wenn wir gefragt werden, wie viele Kinder haben wir denn? Also was möchten wir denn da sagen? Was fühlt sich denn gut an?
Genau, das ist ja auch für jeden immer ganz individuell. So rein bei uns, systemisch gesehen, ist das ja so, so machen das auch Freunde von uns, die sagen, wir haben 3 Kinder, wir sind Eltern von 3 Kindern, aber ein Kind war eine Fehlgeburt, ne? 2 Kinder leben, ne? Und das Kind hat quasi richtig einen Familienplatz bekommen, ne? Also wir sind Eltern von 3 Kindern.
Genau, manche umschreiben das ja auch und sagen, ne, wir haben 3 Kinder, 2 davon sind bei uns an der Hand. Ne, und ein Kind ist im Himmel oder wo auch immer, ne? Also um das sozusagen ein bisschen anders zu beschreiben. Aber darüber muss man halt auch mal als Paar im besten Fall mal sprechen, weil sonst macht es ja immer wieder eine Verletzung, wenn man irgendwo gefragt wird, und sei es bei irgendeinem Bankgespräch oder sonst was, oder wenn man denkt, so, ja, aber das ist wieder so, ah, das tut innerlich so weh, dass wir da keine gleiche Sichtweise haben, wie wir das formulieren für uns.
Ja, und diesem Ganzen dann wirklich Raum zu geben und den Raum nicht zu kappen. Also nicht für sich selber. Dieses jetzt muss auch mal gut sein. Jetzt muss auch mal gut sein, hilft nicht. Und das hilft auch unserem Gefühl nicht. Aber auch dem anderen das natürlich nicht zu sagen, hey, jetzt muss auch mal gut sein, sondern den Raum dann wirklich zu nehmen und da wirklich zu schauen, was wird einfach für beide individuell gebraucht. Das kann ja sein, dass das für den Mann einen Tick schneller funktioniert, aus diesen Gefühlen rauszufinden, die zu verarbeiten wirklich, als für die Frau. Dann kann aber nicht der Mann sagen, das Thema ist abgeschlossen oder jetzt schließ doch mal ab, sondern da geht es dann wieder ums Anerkennen. Ja, das ist beidseitig anzuerkennen, wenn das dann länger dauert. Aber andersrum auch anzuerkennen von der Frau zum Beispiel, dass das für den Mann schon anders ist, dass der schon mehr verarbeiten konnte und dass dem Mann nicht, ja, böse vorzuhalten, Mensch, warum war dir das alles nicht so wichtig? Ne? Also auch nicht solche Schlussfolgerungen zu treffen, sondern einfach anzuerkennen, das ist anders. Die Trauerbewältigung ist anders. Das gibt da aber kein besser oder schlechter oder kein angemessen oder unangemessen, sondern es gibt einfach nur eine gemeinsame Trauerbewältigung. Und abschließend finde ich immer noch ganz gut, wirklich auch ganz offen über Bedürfnisse zu sprechen. Also was brauchst du, was hilft dir? Ja, weil es geht auch viel darum, in so einer Zeit den Akku aufzuladen, also auch die Energie auf der anderen Seite zu haben, wieder in so eine Traurigkeitsphase einzutauchen und da auch ganz bewusst zu gucken, was brauchen beide und was hilft beiden und wie kann man das miteinander gut gestalten. Ja, wenn der Mann vielleicht nach einigen Tagen das Gefühl hat, ich möchte irgendwie wieder nützlich sein, was Sinnvolles tun, ich würde mal wieder zur Arbeit gehen wollen, ich glaube, das hilft mir, dann sprecht darüber. Ne? Wie könnt ihr das stimmig gestalten? Wir haben Folgen dazu zu stimmigen Kompromissen, Entscheidungsfindungen und so weiter. Das sind natürlich alles gute Hilfsmittel, die man in solchen Situationen auch mit hinzuziehen kann, um dort einfach für beide Stimmigkeit zu erzeugen und zu schauen, wie können beide mit der Situation gut umgehen, aber trotzdem in einem Wir-Gefühl bleiben, auch wenn man vielleicht phasenweise unterschiedliche Dinge macht oder unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ja, da wollen wir in der nächsten Folge nochmal tiefer drauf eingehen. Ja, insbesondere jetzt, wie die langfristige, nachhaltige Verarbeitung als Paar im Wir-Gefühl gut funktionieren kann. Wenn man so diese erste akute Phase vielleicht schon mal hinter sich gelassen hat und dann einfach schauen möchte, wie kann man da so etwas langfristig, nachhaltig, gemeinsam im Wir-Gefühl verarbeiten. Was vielleicht in der Zwischenzeit schon mal helfen kann, ne, falls man die Folge gerade hört und die nächste noch nicht rausgekommen ist, wären zum Beispiel Folgen zum Thema Kommunikation verbessern. Da haben wir eine Playlist zu. Da gibt es zum Beispiel eine Folge speziell zum Thema Bedürfnisse aussprechen, aber auch eine Folge zum Thema tiefgründige Gespräche in der Beziehung. Und auch viele andere Dinge, ne, hatte ich eben schon erwähnt, Öko-Check, Entscheidungen zu treffen, Kompromisse schließen hatten wir vor wenigen Wochen. Ja, das sind alles sehr, sehr gute Dinge, die in so einer Phase helfen.
Wenn du also gerade an dem schwierigen Punkt der Verarbeitung stehst und gerade nicht so weißt, wie du mit den starken Gefühlen umgehen kannst und merkst auch, dass das Thema natürlich und verständlicherweise gerade eure Beziehung belastet, dann habt den Mut und geh in die Verarbeitung mit deinem Partner zusammen, nehmt euch Zeit, das ist ein wichtiger Schritt und hör gerne nächste Woche wieder rein, wo wir dann tiefer in die Thematik nochmal einsteigen, wie ihr gemeinsam aus der Krise rauskommt in eine nachhaltige Verarbeitung und wieder in eine tiefe Verbindung kommt.
Dann bis zur nächsten Folge. Bis bald.
Bis dann.